Da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung. Herzlich willkommen dazu. Hallo Alfred.
Hallo.
Wir haben heute viel Solar, wir haben Elektromobilität dabei, wir haben auch Lithium und wir haben eine Aktie des Tages. Zuvor wollen wir aber, wie wir es in den letzten Wochen auch getan haben, erstmal über das allgemeine Marktgeschehen im Marktgenaublick sprechen. Denn, das wird jeder leider mitbekommen haben, seit dem Wochenende herrscht Krieg in Israel. Das hat jetzt aber tatsächlich die Börsen relativ kurz nur verunsichert. Gestern haben wir schon deutliche Erholung gesehen. Es ist mal wieder dieses alte Sprichwort, politische Börsen haben kurze Beine.
Ja, ist so. Und das habe ich auch gleich in meine Grafik mitgebracht, dass es wirklich so immer war in der Vergangenheit, auch bei noch größeren Krisen, Terroranschlägen, Ähnlichem. Das hat sich an der Börse nie lange ausgewirkt, teilweise nur einige Tage. Und so war es jetzt auch. Und ich sag mal so, der Markt hatte ja auch ein bisschen Zeit, sich vorzubereiten. Das war ja schon am Samstag. Klar, es gibt immer wieder Eskalationsmöglichkeiten, auch in dem Konflikt, dass dann die Börse nochmal belastet wird. Aber das klingt zwar hart, wirtschaftlich ist das kein großer Faktor, die Region. Und Öl ist auch nur in geringem Maße betroffen. Es sei denn, es eskaliert wirklich noch. Der Iran kommt noch mit dazu, sind ja involviert. Also schwer zu sagen, aber hier sieht man mal die Übersicht. Tatsächlich alle Krisen, die wir hatten seit dem Zweiten Weltkrieg, also größere Sachen wie zum Beispiel Terroranschläge vom 11. September, da ist der Markt am ersten Tag, als wieder gehandelt wurde, um knapp 5% gefallen. Es ging in der Spitze um 11,6% nach unten. Nach 11 Tagen wurde der Boden erreicht und nach 31 Tagen hatte der Markt die Verluste wieder aufgeholt. Man sieht es hier aufgeholt, teilweise sogar schon in zwei Tagen im Schnitt. Waren die Verluste nach 43 Tagen wieder aufgeholt und der Boden wurde nach ungefähr 20 Tagen erreicht. Das Schlimmste war eigentlich tatsächlich dann, sieht man hier, der Krieg, der Einmarsch von dem Irak nach Kuwait.
In Pearl Harbor hier unten.
Ja genau, und Pearl Harbor war noch schlimmer, da hat es 189 Tage gedauert und Pearl Harbor tatsächlich 300 Tage. War natürlich auch schon eine andere Dimension insoweit. Ja, stimmt es wirklich und der Markt hat es wirklich sehr schnell abgeschüttelt. Ohnehin schüttelt der Moment einfach alles ab. Auch die Arbeitsmarktdaten vom Freitag in den USA, die ja immer sehr wichtig sind, auch gerade für die Notenbank, die deutlich besser waren als erwartet. Also eher darauf hindeuten, dass die Konjunktur gut läuft, dass die Fed eventuell doch noch die Zinsen stärker erhöht. Aber jetzt kamen andere Töne von der Notenbank. Man hat gesagt, ja, es gab einige Mitglieder, die gesagt haben, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht zu forsch sind, Inflationsbekämpfung ist das andere, aber die Zinsen sind so hoch, wenn wir die noch höher steigen lassen, dann kommen wir wirklich oder bringen wir einige Firmen in arge Nöte, die natürlich sich finanzieren müssen und da sind natürlich hohe Zinsen nicht gut. Aber auch da gab es Entspannung. Hier sieht man die 10-jährigen Staatsanleihen, sehr wichtig für den Markt. Wir waren in der Spitze bei 4,9% noch Ende letzter Woche. Jetzt bei 4,63, das ist jetzt noch keine richtige Entspannung, aber zumindest ist dieser doch sehr dynamische Aufwärtstrend erstmal gestoppt. Und das Interessante oder fast schon Kuriose ist, dass dieser Zinsrückgang auch was zu tun hat tatsächlich mit dem Krieg in Israel, weil zum Wochenauftakt sind viele, oder besser gesagt am Dienstag, Montag war der Anleihenmarkt geschlossen, am Dienstag sind dann viele in den sicheren Hafen oder in sichere Häfen gesteuert, viele Anleger, Gold und Anleihen allen voran. Und wenn Anleihen gekauft werden, dann steigen die Kurse von Anleihen und gleichzeitig fallen die Renditen. Also hier sieht man es nochmal, die letzten 5 Tage. Wir hatten hier nach den Arbeitsmarktdaten diesen Anstieg der Zinsen bis auf 4,9%. Dann den Feiertag am Montag und am Dienstag waren die Zinsen gleich mal 0,3% tiefer. Wie gesagt, nicht viel, aber zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Und auch jetzt, was die Notenbank betrifft, ist man jetzt eher so der Auffassung, erstmal wird es jetzt keine Zinserhöhung mehr geben. Vielleicht dann noch eine Dezember, Januar, aber auch das ist alles andere als sicher. Also schon Entspannung von der Zinsseite auf beiden Linien, also langfristig Staatsanleihen, sowohl kurzfristig, was die Notenbank angeht. Und das hilft natürlich dem Aktienmarkt. Und ja, dann kann er auch solche Nackenschläge wegstecken.
Gestern dann eben auch passiert, wie gesagt, deutliche Erholung. Nicht nur beim Nasdaq, den wir ja gerade gesehen haben.
Ja, dazu kommt natürlich noch, dass viele Marktteilnehmer sehr pessimistisch eingestellt sind. Es gibt viele Short-Positionen, es gibt viele Absicherungsgeschäfte. Und wenn dann der Markt nicht fällt, wie erwartet oder von einigen sogar erhofft, dann gibt es meistens so eine Gegenbewegung. Und vielleicht sehen wir genau das jetzt oder haben wir schon gesehen. Und das könnte sich aber noch fortsetzen. Hier hatte man schon gedacht, ja, der Nasdaq geht jetzt hier nach unten durch. Hätte man auch denken können, gerade nach dem, was am Wochenende passiert ist. Aber Pustekuchen, es ging genau in die andere Richtung. Und das sind eben solche Szenarien, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer etwas erwartet, dass es dann aber nicht so kommt und dann geht es eben in die andere Richtung.
Dann schauen wir auf Einzelwerte, die zum Teil auch stark zugelegt haben. Der erste Wert sowieso. Wir sprechen über die Aktie des Tages an dieser Stelle. Und das ist Coca-Cola.
Hatte ich, glaube ich, noch nie in der Sendung.
Ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir darüber schon mal gesprochen haben. Zum einen hat man ja gestern profitiert von den PepsiCo-Zahlen quasi und zum anderen ist ja Coca-Cola seit längerem oder seit letzter Woche im Fokus wegen diesen Abnehmenspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly. Was machst du aus der ganzen
Geschichte? Außerdem ist es eine der Lieblingsfirmen meines vierjährigen Sohnes.
Aber wahrscheinlich auch nur wegen der
Der will immer Cola trinken. Ich weiß gar nicht, woher das kommt.
Mit 4 Jahren schon.
Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist die Werbung einfach zu präsent. Coca-Cola hat ja gelitten, recht stark sogar. Und ich habe die Aktie mitgebracht tatsächlich, weil sie gestern in den Flelix Top-Käufen in den Listen auf Platz 2 war. Mhm. Das war ganz erstaunlich, weil die taucht normalerweise da auch nie auf. Da haben offensichtlich doch einige Anleger diesen Kursrutsch genutzt. Es ist ganz oft so, dass die Privatanleger gerne Aktien kaufen, die stark gefallen sind. Das ist ja meistens nicht ganz so optimal, aber in dem Fall, glaube ich, macht es wirklich Sinn, denn dieser Kurssturz erklärt sich vor allen Dingen damit, dass es in den USA gibt es jetzt seit einiger Zeit diese Abnehmspritzen, diese Appetitzügler. Und da gibt es jetzt viele Analysten, die befürchten, dass gerade bei Fastfood-Ketten, also McDonald's und auch bei diesen Getränkeherstellern, die Umsätze zurückgehen werden, weil eben der Appetit nicht mehr da ist und eben weniger konsumiert wird. Sie überlegen sich schon, Pizzaverkäufer die Packungen zu verkleinern. Das ist die Frage, wie schlimm das wirklich wird, wie viele Leute diese Zügler nehmen und wie sich das wirklich auswirkt. Ich finde diese Reaktion ein bisschen überzogen, das sehen andere auch so. Und insoweit ist es vielleicht keine schlechte Idee, sich mal, immerhin, wir waren bei 65, jetzt bei 54, gute 20% günstiger mal eine Aktie hinzulegen, die, ja, es ist so ein Witwen- und Waisenpapier, das läuft so durch. Und es gab genug Krisen, auch bei Coca-Cola, dass man gesagt hat, ja, der Trend ist vorbei, die Leute wollen was Gesünderes trinken. Pustekuchen, McDonald's läuft, Coca-Cola läuft, das wird auch noch in 20 Jahren laufen.
Und ein bisschen hat man sich ja auch darauf eingestellt. Man hat ja diesen Zero und weniger Zuckerprodukte.
Ja,
und
aber wenn man natürlich insgesamt wirklich jetzt weniger Appetit auf süße oder fettige Sachen hat, dann will man ja auch keine Cola Zero trinken. Also das ist also nicht so ganz falsch, die Überlegung. Die Frage ist nur, in welchem Ausmaß. Und Coca-Cola hat ja mittlerweile auch viele andere Marken im Programm. Insoweit, glaube ich, kann man das ganz gut überstehen. Übrigens noch so ein kleiner Fun-Fact, es gibt auch einen Gewinner dieser Appetitzügler, das sind die Fluggesellschaften.
Ja. Das ist der Zusammenhang.
Ja, weil tatsächlich hat man ausgerechnet, United Airlines hat das gemacht, wenn jeder Passagier 5 Kilo weniger wiegt, dann spart man 80 Millionen Dollar an Kerosinkosten im Jahr.
So.
Aber den Chart von United Airlines will man auch nicht sehen, den habe ich extra nicht mitgebracht, weil der sieht nicht so aus, als wenn das wirklich ein Gewinner
Müssen wir erstmal gucken, wie sich diese Spritzen durchsetzen, wie viele die nutzen und wie viel dann wirklich abnehmen.
Also ich glaube, ich werde sie nicht nutzen.
Das soll ich nutzen, in keinem Fall. Schauen wir auf die Solarbranche. SolarEdge, da müssen wir jetzt mal nach Israel quasi zurück. Also was heißt müssen, aber es ist ja ein Unternehmen mit Hauptsitz in Israel.
Genau.
Belastet dies?
Ja, die Aktie ist dann tatsächlich am Montag, 5-6% gefallen. Der Spitze hat das Minus aber verkleinert, ist dann gestern gestiegen. In einem ohnehin freundlichen Umfeld für Solaraktien sieht man kaum diesen Anstieg. SolarEdge liegt tatsächlich, wir haben, glaube ich, eine Grafik dabei, der Firmensitz ist relativ dicht oder in der Nähe von Tel Aviv, also auch nicht weit, da ist Tel Aviv, da ist SolarEdge ein bisschen nördlich von Tel Aviv und da unten ist der Gazastreifen, also das sind schon ein paar Kilometer, aber es ist auch nicht meilenweit entfernt, aber man ist eigentlich doch relativ sicher und ohnehin ist das zwar das Hauptquartier, aber die Produktionsanlagen von SolarEdge sind auf der ganzen Welt. In China, in Vietnam, in Ungarn hat man eine Fabrik. Jetzt baut man gerade eine in Mexiko. Die Batteriefabrik von SolarEdge ist in Südkorea. Also man ist da weltweit aufgestellt. Und insoweit ist dieses, ich sag mal in Anführungszeichen, Länderrisiko dann doch sehr begrenzt. Und ich finde auch so gut wie gar nicht vorhanden. Insoweit hat man andere Probleme, die sich aber auch so ein bisschen aufhellen. Die ganze Solarbranche, ähnliche andere Aktien sehen ähnlich aus. Wobei Enphase zum Beispiel schon eher nach oben gedreht hat, Jinko Solar auch, sieht man gleich. Aber die Solarbranche leidet oder hat gelitten unter der Nachfragerückgang in den USA. Ich finde, das war ein bisschen überzogen und die Aktien oder viele haben jetzt auch nach oben gedreht. Es gibt auch die ersten Analysten, die zumindest wieder verhalten positiv sind und Was haben wir da für eine Grafik?
Achso, das kommt gleich
das
noch,
kommt
bei,
gleich noch.
Bei SMA.
Also insoweit ist das, der Firmensitz Israel unproblematisch. Und auch sonst glaube ich schon, dass die Solarbranche jetzt noch mal ein paar gute Wochen oder Monate hinlegen kann. Denn wir haben jetzt KGVs, Solar Edge hat jetzt ein KGV von 12. So günstig gab es die eigentlich noch nie. Und es ist ja immer noch so, dass wir einen Solarboom haben, auch wenn der ein bisschen ins Stocken gekommen ist, gerade in den USA. In Europa läuft er wie verrückt, in Deutschland allen voran. Also es gibt viele Regionen, da gibt es keine Probleme.
SMA-Grafik hat sich gerade schon ins Bild geschummelt. Wir sprechen jetzt darüber. Und der Wert hat ja auch die Talfahrt definitiv jetzt erstmal gestoppt. Da sehen wir die schöne Erholung. Es gab gute Zahlen. Jahresprognose wurde angehoben.
Genau, am Donnerstag hat SMA Solar überraschend für viele seine Prognose angehoben und extrem gute Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Ich denke mal, viele hatten eher damit gerechnet, dass man die Prognose senken muss. Dem war nicht so. Und dafür war die Reaktion eigentlich fast noch zu gering. Die Aktie hat an dem Tag, glaube ich, 20% gemacht. Aber dieser Kurssturz vorher, diese Halbierung, das war wirklich zu viel und es gab auch wirklich keinen Grund. Es sei denn, und das glaube ich tatsächlich, dass viele Angst hatten, dass man die Prognose nicht halten kann. Jetzt hat man sie sogar angehoben und dafür ist diese Reaktion, finde ich, noch viel zu gering. Denn das sieht man hier ganz gut. Vielleicht schauen wir noch mal ganz kurz zurück auf den Chart. Wir sind jetzt ungefähr da, wo wir zu Jahresanfang waren, nämlich ja, so um die 60, etwas über 60 Euro. Und jetzt nochmal zurück, jetzt sieht man mal die Gewinnentwicklung oder die Entwicklung der Gewinnprognosen. Und zwar nehmen wir mal das Jahr 2023, also dieses Jahr. Das ist die dunkelgrüne Balken. Da waren wir zu Jahresanfang bei einer Gewinnschätzung von 1,50 Euro pro Aktie. Wir sind jetzt bei fast 6 Euro. Also wir haben die Gewinnschätzung für dieses Jahr haben sich vervierfacht. Und die Aktie ist genau da, wo sie war. Finde den Fehler. Ja. Also klar, jetzt sieht man natürlich hier, das sind die Balken für 2024 und 2025, dass man damit rechnet, dass die Gewinne zurückgehen in den nächsten beiden Jahren. Aber das ist natürlich unheimlich schwer. Also Prognosen bei Solarfirmen auf 2 Jahre sind ungefähr so wie eine Wetterprognose auf ein halbes Jahr. Das ist unheimlich schwer möglich. Wie gesagt, wichtig ist für mich, dass der übergeordnete Solartrend voll intakt ist und zwar weltweit, auch wenn es immer mal wieder zu Problemen gibt in einzelnen Regionen. Und davon werden Firmen wie SMA, Solar Edge etc. profitieren. Ja, und das finde ich immer noch ein super Einstiegsniveau, muss man ganz ehrlich sagen. Denn eigentlich müssten wir eher im Bereich 100, 120 sein. Wir haben jetzt ein KGV von etwas über 10, 6 Euro Gewinn pro Aktie bei 65 Euro, also 11. Und auch da, so günstig gab es SMA, Solar, meines Wissens, es muss schon ganz lange her sein. Mhm.
Ja, du sagst, die ganze Branche hat sich ein bisschen aufgehellt, die Stimmung hier. Auch bei Jinko Solar, da gab es aber dazu auch noch positive Neuigkeiten in dieser Woche.
Genau, Jinko Solar hat gestern interessanterweise gemeldet, dass man in den ersten 9 Monaten, ich glaube, 57 Gigawatt verkauft hat an Solarleistung. Die Zahlen vom ersten und zweiten Quartal sind bekannt, das waren 13 und 18 Gigawatt und das bedeutet, man kommt auf 21 jetzt im dritten und das ist wirklich überraschend, dass man im dritten Quartal, was ja wirklich nicht so gut gelaufen ist für die ganze Branche, doch mehr verkauft als im zweiten. Und das zeigt, dass Jinko Solar sehr gut aufgestellt ist, weil man, das hat man auch gesagt, 57% seiner Module sind die N-Type-Zellen, also die hochpreisigen und hochmargigen Zellen. Und da haben wir jetzt 57%. Während bei den günstigeren Zellen, da sind die Lagerhäuser voll und die verkaufen sich auch schlechter. Und Jinko Solar hat da rechtzeitig umgestellt, die Produktion. Das zahlt sich jetzt aus. Und auch die Aktie hat sich jetzt ein bisschen bewegt zumindest. Wir waren im Tief so 27 Dollar, jetzt sind wir wieder 31. Klar, Abwärtstrend, wobei jetzt dieser steile Abwärtstrend, der ist jetzt durch, aber langfristig ist immer noch einer. Aber man sieht schon, es bildet sich so langsam im Boden aus. Und das sind natürlich immer noch Kurse KGV 3. Da ist noch viel Luft nach oben. Und ich bin mal gespannt, ob jetzt aus diesen... Ja, gestern war wirklich ein extrem guter Tag für die ganze Branche, ob daraus ein bisschen mehr wird. Also eine Erholung wäre überfällig, nicht nur bei Jinko Solar, bei den anderen Aktien auch. Es gibt übrigens noch einen Lichtblick gestern, das war ganz erstaunlich. Maxeon Solar hatte ich, glaube ich, auch mal dabei, einen Modulhersteller. Die haben vor Börsenbeginn gestern eine ziemlich üble Warnung rausgegeben für das dritte Quartal. Die Aktie war vorbörslich minus 20% und hat dann im regulären Handel im Plus geschlossen. Das ist immer so ein gutes Zeichen, wenn selbst schlechte Nachrichten die Kurse, die ja schon stark gefallen sind, nicht mehr weiter drücken, sondern eine Gegenreaktion eintritt. Also vielleicht ist das ein bisschen der Auftakt einer längst überfälligen Gegenbewegung.
Also da gab es einiges an guten Neuigkeiten bei unserem nächsten Wert, Tesla. Eher weniger. Da gab es jetzt diese Verkaufszahlen aus China für den September. Auf der einen Seite, auf der anderen auch wieder Preissenkungen. Machen sich wieder alle Sorgen um die Margen.
Ja, ja.
Was sagst du dazu?
Also die Zahlen aus China schwanken nun mal. Und wir hatten ja auch Produktionsumstellungen und Ausfälle. Deswegen waren ja auch die Quartalszahlen insgesamt von Tesla, die Auslieferungszahlen, nicht gut. Aber das ist jetzt auch nichts wirklich Neues und auch nichts, was sich einen aus der Bahn wirft. Preissenkungen. Das waren 3-4%, ist jetzt auch nicht dramatisch. Wobei, da muss man sich dann schon mal fragen, wieso macht Tesla das? Ja, man will sich einen größeren Kreis an Kunden erschließen. Und es wird sicherlich auch weitere Preissenkungen geben. Aber ich glaube, jetzt ist erstmal damit genug. Und ich glaube auch, dass Tesla das nur dann macht, wenn man es sich leisten kann. Und diese Produktionsumstellungen haben natürlich auch dafür gesorgt, kann man davon ausgehen, dass die Produktionskosten runtergegangen sind, sonst hätte man es sicherlich nicht gemacht. Die Frage ist, wie groß das Ausmaß der Kostensenkung sind, ob das vielleicht sogar die Kosten stärker zurückgegangen sind als die Preise, die Verkaufspreise. Das weiß man nicht, das wird man dann spätestens mit den Quartalszahlen sehen. Am 18. Oktober kommen die Q3-Zahlen und dann vor allen Dingen auch im vierten Quartal, weil dann wirken sich die Umstellungen erst wirklich aus. Nichtsdestotrotz, die Aktie ignoriert das komplett. Kann man sagen, alle schlechten Nachrichten werden abgeschüttelt, was auch ein gutes Zeichen ist. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass wir bis Jahresende das alte Jahreshoch noch rausnehmen.
Du hast uns ein paar Grafiken mitgebracht, die wir uns genauer anschauen. Die
genau, ach, hab ich auch noch.
In Deutschland erstmal im September.
Genau. Also nach rückgehender Nachfrage in Deutschland kann man jetzt nicht unbedingt so erkennen, wobei der September in Deutschland für Elektroautos ein ganz, ganz schwieriger Monat war, weil ja die Förderung für Firmenfahrzeuge ausgelaufen ist. Es gab einen richtigen Einbruch im Vergleich zum Vormonat und auch zum Vorjahr gab es einen Rückgang. Dennoch, Tesla fährt weiter vorne weg. Das Model Y, zumindest Model 3, ist nicht unter den Top 10, weil es tatsächlich diese Umstellung gab in der Produktion. Fährt weit vorne weg. Hinten dran, so ein bunter Mix aus allen möglichen Herstellern.
Kannst du mal vergleichen mit oder
genau, mit nee, Norwegen. Genau, das ist nämlich interessant. Mal, noch mal einmal ganz kurz zurück, vielleicht einfach mal die Zahlen mal merken. Mhm. Also 3.900 Model Y in Deutschland und in Norwegen 2.500.
Das wirkt viel, wenn man bedenkt, wie klein Norwegen im Vergleich zu Deutschland ist.
Ich glaube, Deutschland ist doch mehr als 50% größer als Norwegen und man hat fast, also annähernd in der Region so viele Autos verkauft. Daraus kann man ja jetzt ableiten, wenn man positiv für Tesla ist, dass Norwegen ist ja ein sehr etabliertes Land, sehen wir gleich noch, was Elektroautos angeht, Elektroautoanteil bei 90%, dass da die Leute dann doch auf die Modelle zurückgreifen, die einfach die Qualität haben, die Leistung haben. Während in Deutschland natürlich oder in Ländern, wo Elektromobilität noch relativ neu ist, da probiert man mal was aus. Und, aber in Ländern wie Norwegen, da geht man dann auf die Hersteller, die einfach die beste Technologie anbieten, die besten Fahrleistungen.
Ach, haben wir dann?
Ach genau,
5,4 Millionen Einwohner.
Ja, ach so, 5,5, wir haben 80 Millionen, also da ist der Abstand doch ein bisschen kleiner beim Model 3. Man sieht es ja bei den anderen Autos, da sind wir in Norwegen im 200er Bereich, da waren wir, glaube ich, in Deutschland noch 500, 600 und das in einem schlechten Monat. Sogar weit über 1.000. Mhm. Und im sehr schlechten Monat im August waren die Zahlen deutlich, deutlich höher.
Wir sehen das, was du gerade angesprochen hast, die Neuzulassungen, quasi
genau,
alle Anmeldungen in Deutschland jetzt hier wieder.
Der September war wirklich schwach. Wir hatten nur 21% elektrische Autos. Rein elektrisch waren es 14% und 7% Plug-in-Hybride. Das war schon mal deutlich mehr. Wir hatten mal Spitzenwerte von rein elektrisch bei, ich glaube, an die 30% sogar in einzelnen Monaten. Aber normal liegt man dann eher so bei 20% und Plug-in-Hybride, das wird sicherlich weiter zurückgehen, weil es einfach ein Auslaufmodell ist. Aber wie gesagt, immerhin 21% und im Vergleich dazu jetzt mal Norwegen, da sieht man tatsächlich 93% elektrische Autos und rein elektrisch sind es 87% und nur noch 6% Plug-in-Hybride. Der Anteil ist so wie bei uns, der wird, glaube ich, auch in Deutschland nicht weiter wachsen, aber das ist wirklich erstaunlich und das ist auch schon seit einiger Zeit so. Man sieht auch hier, das ist ganz interessant, Diesel ist noch relativ gut mit 1,8% und Verbrenner, der rote Balken sind Diesel und das ist Benzin. Also eigentlich zur Nische verkommen und jetzt ist die Frage, wird Deutschland auch mal dahin kommen? Und wenn ja, wie lange dauert das? Und da gibt es eine ganz gute Grafik. Hier sehen wir mal die Entwicklung der Marktanteile. Das hier ist Norwegen. Da sind wir tatsächlich bei 90%. Wir sind ja, bei 25 so im Schnitt, kann man sagen. Und es gibt so eine Faustformel, dass es in etwa so lange dauert, von 0 auf 10% zu kommen, wie von 10 auf 80%, nämlich 6 Jahre. Und tatsächlich Norwegen, man sieht man hier ganz schön, Norwegen war 2013 ungefähr bei 10% und 2019 dann bei 80. Und wir waren bei 10% 2021. Mhm. Das heißt, plus 6 sind wir 2027 auch bei 90%. Das wäre in 4 Jahren.
Puh, das klingt jetzt, als würde es sehr zügig gehen, aber...
Ja, aber wie gesagt, wir haben diese schöne S-Kurve, sieht man hier nochmal ganz schön. Die ist, läuft hier und eigentlich laufen alle Länder genau auf dieser S-Kurve. Und komischerweise sind die Prognosen für Elektroautos von jetzt ab eher linear. Aber alle neuen Produkteinführungen, sei es die Mikrowelle, sei es das Smartphone, das ist alles nach der S-Kurve verlaufen. Ich bin gespannt.
Genau. Dann schauen wir noch auf BYD, wenn wir schon beim Thema Elektromobilität sind. Du hast uns auch ein Foto vom U8 mitgebracht. Ja, letzte Woche haben wir über die Rekorde gesprochen, ja. Sachen Verkaufszahlen gibt es noch.
Ja, es gibt nichts Neues. Also die Aktie bewegt sich weiterhin nicht stabil. Stabil ist auch das Auto. Das ist dieser U8, ein SUV mit 3 Sitzreihen, 5,30 Meter lang, 1200 PS und 3,6 Tonnen schwer und fährt von 0 auf 100 in 3,6 Sekunden mit 3,6 Tonnen. Das ist wirklich beachtlich. Ist jetzt nicht so meins, aber es gibt Leute, denen es gefällt. Es gibt viele Leute, denen es gefällt. Tatsächlich hat dieses Auto mittlerweile liegen 4.000 Bestellungen vor und das ist ja auch nicht ganz günstig, 140.000 Euro. Das ist mal eben 500 Millionen Euro an Umsatz. Das ist gar nicht so wenig. Also seit April konnte man bestellen und jetzt werden, glaube ich, die ersten ausgeliefert. Das ist wirklich beachtlich und wie über die bietet jetzt die ganze Bandbreite an. Also das ist Yangwang, das ist quasi die Premium-Marke dieser U8. Und ganz unten hat man den BYD Seagull, den gibt es in China ab 9.000 Euro. Also ja, da ist man sehr breit aufgestellt. Das zeigt sich auch in den Marktanteilen, die eher weiter wachsen, als dass sie zurückgehen, weil BYD natürlich auch, das hätte man meinen können, unter der zunehmenden Konkurrenz leidet, tut man aber nicht. Im Gegenteil, man breitet sich aus weltweit. Jetzt fehlt nur noch, dass die Aktie mal darauf reagiert. Wir haben mittlerweile eine Bewertung bei BYD, KGV 18, weniger als der einfache Umsatz. Das ist schon sportlich wenig, kann man in dem Fall wirklich mal sagen. Das kann eigentlich auch nicht so bleiben. Also entweder steigt die Aktie oder die Absatzzahlen brechen ein. Mhm. Eins von beiden. Aber das Letztere, glaube ich, wird eher nicht passieren. Da müsste BYD schon schwerwiegende Fehler machen, aber man macht alles richtig. Es fehlt so ein bisschen so dieser eine große Moment und das könnte zum Beispiel sein, ich habe mal überlegt, es hat sich ja neulich Volkswagen an XPeng beteiligt, an einem kleinen Elektroautohersteller. Und wenn ein großer etablierter Hersteller noch eine richtige Chance haben will, elektrisch voranzukommen, da tun sich ja alle schwer, dann wäre vielleicht BYD der richtige Partner. Denn das ist eigentlich ja, der Partner, der noch relativ bezahlbar ist. Tesla ist ja aus allem raus eigentlich, was das angeht. Aber wie bei dir dann noch eine Möglichkeit, dass vielleicht da sich jemand Hilfe sucht, auf Deutsch gesagt. Muss man schon so sagen.
Ja, dann schauen wir mal. Vielleicht gibt es da ja Entwicklungen. Wir werden es verfolgen und unterdessen den Lithiumsektor mal wieder in den Fokus rücken, der sich auch ja, zurückgemeldet hat. Nach der Durststrecke, über die wir immer wieder berichtet haben, gab es einen kleinen Lichtblick jetzt. Gab es konkrete Gründe, warum der Sektor wieder besser
ist? Nein, gab es nicht. Gestern sind komischerweise alle Sektoren auf einmal angesprungen, die vorher monatelang gar nicht gelaufen sind. Der Lithiumpreis ist tatsächlich wieder auf das Jahres- oder Allzeit-, nee, Mehrjahrestief, muss man sagen, zurückgefallen. Also von da gab es jetzt auch keine Unterstützung. Es ist einfach so, dass man jetzt einfach mal sieht, hey, ich habe hier ein KGV von 8 stehen bei einer wachsenden Firma in einem wachsenden Markt. Das macht irgendwann einfach auch keinen Sinn mehr. Und das ist dann auch immer so, da bin ich mal gespannt, wie es jetzt weitergeht, wenn dann mal so ein Tag passiert, dass dann auch wieder Aufmerksamkeit kommt, dass die Firmen wieder mehr in den Vordergrund rücken und dass vielleicht auch der eine oder andere Analyst mal wieder aufwacht und vielleicht mal was schreibt und nicht nur ich in meinem Report. Also insoweit, da tut sich was. Es gibt natürlich immer noch Leute, die sagen, ja, Elektroautos setzen sich doch nicht so schnell durch, entgegen meiner Meinung und wir brauchen doch nicht so viel Lithium, wir haben Lithium-Überangebot. Wer mit Leuten aus der Branche spricht, der hört immer wieder, dass das Gegenteil der Fall ist. Wir werden nicht genug Lithium haben in den nächsten Jahren. Und das sagen eigentlich ja alle, die sich ein bisschen auskennen.
Es gab bei, wir schauen auf Standard Lithium, neben der allgemeinen besseren Stimmung jetzt gestern auch da noch positive Neuigkeiten.
Genau, Standard Lithium hat ihr im Moment zwei Projekte, die man verfolgt. Das eine ist schon sehr weit fortgeschritten, beim anderen ist man auch schon bei der Machbarkeitsstudie. Und jetzt ist man gerade dabei, ein neues Projekt zu explorieren, das ganz in der Nähe ist. Und da hat man jetzt gestern gemeldet, dass man über 600 Milligramm pro Liter oder Milligramm, Mikrogramm, keine Ahnung, auf jeden Fall einen Rekordwert für die USA noch nie erreicht. Solche Werte kennt man eigentlich sonst nur aus Argentinien oder Chile. Und ja, das hat insgesamt in dem positiven Umfeld gestern zu einem doch sehr deutlichen Kursanstieg geführt. Ja, und auch hier kann man sagen, selbst Kurse von 4 Euro waren schon extrem niedrig für das Potenzial, was in dem Wert steckt. Mhm. Und ja, dann waren es hier unter 3 Euro natürlich oder immer noch unter 3, ist dann immer noch deutlich zu wenig. Aber klar, im Gegensatz zu Livent haben wir hier natürlich das Risiko, gibt es irgendwann eine Produktion? Man hat ja ein neues Verfahren, das läuft zwar schon ziemlich lange in der Pilotfabrik, aber es kann immer nur irgendwas schiefgehen auf dem Weg zur Großproduktion. Und dieses Risiko wurde halt in letzter Zeit sehr stark eingepreist. Wenn man jetzt vielleicht sich wieder ein bisschen auf die Chancen konzentriert, wie gesagt, auf die neuen Projekte, dann kann sich das auch ganz schnell wieder ändern.
Dann war es das für heute, deine Einschätzungen. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht's gut.